Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag. Herzlich willkommen beim Podcast vom Brunnen Verlag. Mein Name ist Stefan Loss. Wir stellen Ihnen Bücher aus unserem aktuellen Programm vor, und zwar in kurzen Interviews mit unseren Autoren oder Lektoren. Und wenn Ihnen das gefällt, was Sie hören, dann gibt es bei uns das Buch zum Podcast sozusagen. Heute geht es um das Buch Novembernächte. Es ist ein historischer Roman, der in Deutschland spielt, kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, also vor rund 100 Jahren. Es ist eine Liebesgeschichte verwoben mit der deutschen Geschichte Anfang des 20. Jahrhunderts. Geschrieben hat das Buch Sylvia Baron, und mit ihr spreche ich jetzt über ihr Buch, ihren zweiten historischen Roman. Hallo Sylvia.
Hallo Stefan, freut mich, dass ich heute hier sein darf.
Ja, ich bin mal gespannt.
Hast du schon reingeschaut ins Buch?
Ja, so ein bisschen reingeblättert habe ich schon. Wenn ich das im Buchladen in die Hand nehme, dann heißt es, ist mir schon mal passiert bei so einem Buch, da hieß es dann, Sie sind nicht das Zielpublikum. Da denke ich mir, ach, wie schade
traurig,
eigentlich.
Traurig, dabei ist sogar ein Mann auf dem Cover.
Ja, siehst du mal, meine Güte. Das ist einer der beiden Protagonisten aus Novembernächte. Die sind mitten im Kriegschaos unterwegs. Nathanael, der Student, der muss seinen Kriegsdienst auf einem Schiff ableisten, und Ella, die hilft leidgeplagten Werftarbeiterfamilien und wünscht sich ein Ende der Monarchie und endlich Frieden. Also ich glaube, unpolitisch konnte man damals nicht wirklich sein. Die beiden leben in sehr unterschiedlichen Welten mit sehr vielen Herausforderungen. Wie passiert das dann, dass sich ihre Wege kreuzen?
Das allererste Mal ist tatsächlich eine Zufallsbegegnung in einem Restaurant in Kiel. Es ist nirgendwo anders mehr ein Tisch frei, und die beiden setzen sich zusammen hin. Und Nathanael ist sofort fasziniert von Ella, und die Ella kann aber mit Nathanael am Anfang noch nicht so richtig was anfangen. Er ist eher so der introvertierte und stille Typ, während so Ella, die ist eine leidenschaftliche Weltbewegerin, die hat ihre großen Träume.
Sozial engagiert, politisch unterwegs.
Ganz genau.
Spielt da von Anfang an in den Gesprächen auch die Politik eine Rolle bei den beiden?
Ja, die kommt ganz, ganz schnell mit auf den Tisch. Wir sind ja auch in einer politisch sehr aufgeladenen Zeit, und da kommt die Politik eigentlich von Gespräch 1 ist die mit am Tisch.
Das ist so die Zeit, da hat man, glaube ich, nicht über das Wetter gesprochen, sondern eher über andere wichtigere Sachen.
Ne? Richtig, genau. Wir sind mitten in den Waffenstillstandsverhandlungen im Jahr 1918. Also da ging es heiß her.
Ja, in der Geschichte gibt es so einige Herausforderungen, verursacht durch eben diese Nachkriegswirren in Deutschland. Da war ja wirklich Chaos. Nathanael gerät ungewollt in Gefahr, weil er einem Freund helfen will. Er ist ja eigentlich ein netter, freundlicher Student, der Militärdienst leisten will. Was passiert da? Was ist mit dem Freund?
Genau, wir sind ja an Bord der SMS König. Das ist ein Schiff, was wirklich so existiert hat. Ich habe da ganz viel aus echten historischen Quellen übernommen. Und zwar hat nämlich der Kapitän von der SMS König hat so einen Bericht verfasst, und den habe ich ganz intensiv gelesen und studiert und in meinen Roman mit eingebaut. Und zwar, damals war ja die Matrosen, also zu Beginn des Krieges, das waren so die Helden, also die Matrosen, die deutsche Flotte, das waren so die Helden der Nation. Und im Laufe des Krieges hat sich das immer mehr gewandelt, weil nämlich die Flotte nie wirklich zum Einsatz gekommen ist. Die haben ein paar Minen ausgelegt und ein paar Minen gesucht und sowas. Mehr haben die aber nicht gemacht. Es gab nur eine einzige Schlacht in diesem Krieg, die irgendwie von Bedeutung war. Und jetzt ist also die Stimmung ist sowieso schon sehr gekippt auf diesen Schiffen. Da ist die Matrosen werden schlecht behandelt. Sie haben nichts zu tun, werden aber so mit, heute würde man es Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, so bei Laune gehalten. Ja, müssen das Deck schrubben und neu streichen und also jede Menge sinnlose Aufgaben die ganze Zeit. Also die haben wie oft einmal die Woche dieses Schiff neu gestrichen. Das muss man sich mal vorstellen.
Und noch dazu kommt, dass das Essen schlecht ist. Das habe ich auch gelesen. Und das
genau,
ist eine explosive Mischung, oder?
Und dann haben noch die Offiziere haben noch das gute Essen gehabt. Also das war ja noch das Schönste. Die unten haben da irgendwelches unschmackhaftes Essen gehabt, so hieß es in diesem Bericht. Und die Matrosen, die hatten da irgendwelche Drei-Gänge-Menüs und sowas. Also die Ungerechtigkeit war da richtig ein großes, großes Thema. Mhm. Und dann in dieser ganzen Situation, man ist in den Waffenstillstandsverhandlungen, und dann erfahren die Matrosen, dass ihre Offiziere ein Himmelfahrtskommando planen, einen letzten Schlag gegen die Engländer, um nochmal ihre Flotte zu testen, so ein bisschen wie die kleinen Jungs, die nochmal ihre Schiffe auspacken, aber die Und alle Matrosen wissen, erstens, wir haben keine Chance, zweitens, die Regierung will das nicht und haben angefangen zu meutern, Sabotageakte gemacht und so. Da habe ich alles ganz, ganz viel aus der wirklichen Geschichte übernommen. Mehr ausgedacht habe ich mir dann was, dass sie sich, Nathanael und sein Freund, ins Büro vom Kapitän schleichen und dann versuchen rauszufinden, was er für Pläne hat. Und dabei werden sie geschnappt. Und Nathanael kommt ungeschoren davon, weil er auch so ein bisschen harmlos aussieht. Und Wilzi kommt ins Gefängnis. Und da hat dann Nathanael natürlich ein Problem damit, dass der Wilzi jetzt ungerechtfertigt im Gefängnis ist, seiner Meinung nach. Und da kann er natürlich die Ella gut gebrauchen, die so ein bisschen mutiger ist als er.
Das heißt, genau, da kommt dann diese kämpferische Ella so ein bisschen rein. Das hast du ja gerade schon gesagt, dass sie so Gerechtigkeit und so auf ihrer Fahne hatte. War das so ein Thema, was die beiden zusammengebracht hat?
Ja, genau. Also sie sind tatsächlich über diesen Freund, den sie retten wollen, zusammengekommen, weil sie natürlich das auch ungerecht findet und ihn dabei unterstützt, den Nathanael.
Mhm. Ella, nochmal kurz zu dem Charakter, ist eine messianische Jüdin, also eine Christin mit einem jüdischen Hintergrund. Wie wirkt sich das auf ihr Leben und Handeln aus? Du hast schon so ein bisschen erzählt, sie ist sehr, setzt sich ein für Gerechtigkeit und so. Ist der Glaube, ihr Glaube da so ein Motor dafür, oder?
Ja, würde ich sagen, definitiv. Also sie ist, auf der einen Seite hat sie als messianische Jüdin, sie behält die jüdischen Traditionen bei, das heißt, wie man sich die Hände wäscht, Pessach feiert, weil das ja nicht ihrem christlichen Glauben, den sie gefunden hat, widerspricht, weil Jesus war ja auch Jude. Aber auf der anderen Seite hat sie eben auch so diese Hoffnung und Kraft, die sie da aus Jesus schöpft. Und sie hat im Krieg auch viel, viel Schwieriges erlebt und gerade da ist hier wirklich der Glaube eine große, große Kraft.
Der Atheist, also Nathanael ist ja Atheist in deiner Geschichte und sie als Christin, wie entwickelt sich denn dieser Konflikt? Gibt es da so einen Moment, wo die beiden zusammenkommen, also auch so, wo sie merken, wir sind gar nicht so unterschiedlich?
Ja, also die fangen ja schon relativ früh an mit Gesprächen über den Glauben. Es gibt da so eine Szene, da wandern sie durchs nächtliche Kiel, weil sie da zufällig die beiden zusammen unterwegs sind. Und so der Beginn ihrer Freundschaft und wo sie dann das erste Mal auch richtig über Glauben sprechen. Und Nathanael erzählt ihr von seinen Physikerträumen, was er gerne machen würde und was er gerne in der Physik erforschen würde. Und dann sagt so die Ella so, ja, so ähnlich ist es ja eigentlich auch bei Gott und so. Und da kommen sie das erste Mal so an diesen, wo man schon merkt, okay, da ist was Unterschiedliches zwischen den beiden, aber sie sind sich auch sehr ähnlich. Also sie sind beide sehr, sie philosophieren sehr gerne und da fliegen die Funken, wenn die beiden miteinander philosophieren.
Du hast du mir vorhin vor dem Interview kurz erzählt, du hast ja echte Vorlagen für diese beiden sehr unterschiedlichen Menschen. Bei Nathanael spielen deine Brüder eine Rolle. Inwieweit haben die dich denn dazu inspiriert? Also was von den Eigenarten, von der Charakteristik ist denn da in Nathanael reingeflossen?
Es fängt schon auf der ersten Seite an, da fängt Nathanael erstmal an auszurechnen, wie groß die verbrannte Schicht in diesem Kochtopf sein muss, dass dieser Eintopf so schlecht schmeckt. Und das sind so typische Situationen aus meinem Familienalltag, als ich aufgewachsen bin. Da hat man irgendwelche sinnlosen Sachen, also nicht sinnlos, aber man hat einfach Sachen berechnet, was sonst nie jemand tun würde. Das habe ich erst später festgestellt, dass das ein bisschen unnormal ist. Das war so bei uns die Familienkultur, da, dass uns meine Brüder dann da mal saßen, oh, das müssen wir jetzt eigentlich mal ausrechnen, wie das genau ist. Und da habe ich mich schon sehr dran orientiert an meinen Brüdern. Deswegen habe ich den Nathanael auch so lieb gewonnen, ja, weil der einfach so, ja, ich mag den, weil der ist so ähnlich wie meine Brüder.
Gibt's denn für deine Heldin auch, für die Ella auch ein Vorbild? Oder bist du das selbst?
Die Ella habe ich mir mehr ausgedacht. Ich glaube eher andere Romanheldinnen oder sowas. So ein bisschen forsche Heldinnen. Ich glaube, im echten Leben kenne ich nicht so revolutionäre Ellas. Ja. Oh, wobei, vielleicht.
Ja, es gibt schon Menschen, wo du das Gefühl hast, da ist ganz viel Elan dahinter und so eine Art missionarischer Eifer auch bei politischen Themen dann durchaus. Die Geschichte, wir wollen ja nicht die ganze Geschichte erzählen, die Leute sollen ja auch das Buch lesen. Was ist denn für dich so eine Schlüsselszene in deinem Buch, in der Beziehung zwischen den beiden?
Ja, erstmal diese Anfangsszene, wo sie sich da kennenlernen und unter dem Kieler Nachthimmel. Aber dann auch noch später, wo sie ein anderes Mal, da sprechen sie über Weihnachten und wie man das alles feiert und so weiter. Es spielt ja auch ein bisschen um Weihnachten, das Buch. Und da kommt schon so raus, ne, dass da, wo Ella ihre Hoffnung herkriegt und wo ihr Glaube ihr Hoffnung gibt und Nathanael einfach da was vermisst und sich das eigentlich auch wünscht, so eine Hoffnung zu haben und nicht so allein. Also er beschreibt es immer so: Ich bin allein im Universum, ich bin nur so ein kleine Ansammlung an Atomen und Zellen in einem riesigen Universum. Und damit fühlt er sich aber nicht wohl. Und diese Hoffnung, die Ella da hat, die findet er einfach toll. Die hätte er auch gerne.
Also wird im Grunde genommen nicht theoretisch über Gott oder sein oder nicht sein diskutiert, sondern das ist schon über das sehr persönliche, über das eigene Leben, die eigene Identität, und so.
Genau, beides. Also reden auch generell darüber. Also so, wie könnte das generell sein? Aber auch, es kommt dann aufs Persönliche am Ende dann auch hin. Und ich glaube, das ist auch wichtig, ne? Man kann auf der einen Seite theoretisch über Sachen reden und es ist total hilfreich, aber dann das persönliche Erleben ist dann auch noch mal echt wichtig.
Warum hast du denn für deinen Roman gerade diese Zeit ausgesucht? Also, wenn jetzt in Deutschland jemand einen Roman schreibt, der, keine Ahnung, in USA im 18. Jahrhundert spielt, da kann ja, ne, da kannst du ja fast alles schreiben, ist fast alles
Ja, das
richtig.
stimmt.
Aber gerade diese Phase in Deutschland, das war ja wirklich heikel. Warum hat es dir diese Phase so angetan?
Mein erster Roman, Die Tochter des Zementbarons, geht um den Beginn des Ersten Weltkriegs. Und den habe ich damals gewählt, weil wir haben den Ersten Weltkrieg in der Schule weggelassen. Also der war wirklich ganz verkürzt bei uns. Und es hat mich dann interessiert, wie hängt es denn eigentlich alles zusammen? Und immer, weil in meinem Kopf war der Erste Weltkrieg so eine Lücke, da sind viele Menschen gestorben, aber was und warum? Und das habe ich nie verstanden. Und jetzt, 1918 war dann so ein bisschen die Fortsetzung von 1914. Wie ist denn der Krieg eigentlich ausgegangen? Und wie kamen wir überhaupt zu unserer ersten Republik in Deutschland? Das hat mich einfach interessiert und fand ich total spannend. Und was ich da auch rausgefunden, dass ich da gelesen habe, das hätte ich mir ja nie erträumt. Also ich habe so viel über auch unsere heutige Politik noch gelernt, indem ich mich mit der Geschichte beschäftigt habe. Also richtig klasse.
Genau, gibt es denn da so Sachen, die du von deiner eigenen Recherche mitnimmst, wenn du jetzt, ich meine, ne, man heute in der Gesellschaft, wie du auch sagst, wenn man das von damals kennt, die Geschichte, die Politik, und dann sieht, was heute gerade in Deutschland passiert, hat dich das selber verändert auch, dass du manche Sachen jetzt, wenn du Nachrichten guckst oder so anders wahrnimmst?
Ja, doch, definitiv. Also alleine zu wissen, wo kommt denn die ganze SPD her oder die Kommunisten, was ist die kommunistische Ideologie? Also diese Sachen, wenn man sich damit mal näher beschäftigt und weiß, wo die Le Leute herkommen, dann kannst du deren Ziele auch mehr nachvollziehen. Weil eigentlich, ich finde so, die Parteien sind ja heutzutage relativ ähnlich. Die waren ja damals noch viel diverser und extremer. Und diese Extreme sind so ein bisschen näher zusammengerückt, habe ich das Gefühl. Aber trotzdem versteht man, wo kommen die Leute her? Was sind ihre Ideen und Ideale?
Wie lange hast du denn recherchiert für das Buch? Weil das stelle ich mir schon relativ aufwendig vor.
Ja, ich glaube, ich habe ungefähr ein halbes Jahr im Voraus recherchiert und habe unglaublich viele Bücher und Texte und alte Originaldokumente gelesen. Also ganz, ganz viel gibt es da ja auch wirklich originale Sachen. Eine meiner Lieblingsquellen ist, wie der Bibliothekar vom Berliner Schloss beschreibt, wie die Matrosen jetzt in sein Schloss stiefeln. Also ist ja nicht seins, aber trotzdem so dieses. So, vorher war ja der Kaiser und jetzt sind da diese unflätigen Matrosen. Also da habe ich wahnsinnig tolle Quellen gefunden. Es hat gedauert, das alles zu recherchieren und dann während dem Schreiben habe ich auch noch weiter recherchiert und so nochmal nachrecherchiert. Aber es hat auch unglaublich Spaß gemacht.
Ja, kurz nochmal zurück zu deinen beiden Protagonisten. Wie entwickelt sich die Geschichte denn weiter? Also ohne was zu spoilern, aber was sind so die groben Fäden von dem, was zwischen Nathanael und Ella passiert?
Naja, sie sind ja am Anfang in Kiel und versuchen, den Freund zu befreien. Und dann führt sie ihre Reise weiter nach Berlin, weil die Revolution dann damals von Kiel, man wollte eben nicht nur Kiel revolutionieren, sondern man hatte große Ziele und ist dann nach Berlin weiter. Und Nathanael studiert sowieso in Berlin, kommt dann mit und ist dann so ein bisschen, sie ist dann ein bisschen mitten im Revolutionsstrudel und die Ella will da alles reißen und er will eigentlich nur Zeit mit Ella verbringen. Und es dauert eine ganze Weile, bis auch die Ella dann ein bisschen Gefallen am Nathanael findet.
Aha, und den Rest verraten wir nicht, das muss man dann selber
den
lesen.
Den Rest verraten wir nicht, genau.
Das ist doch gut. Das ist
Obwohl
jetzt,
ich ja schon mal gehört habe, bei Liebesromanen ist ja eigentlich nie die Frage, ob sie sich am Ende kriegen, sondern meistens nur wie.
Ja, und trotzdem will man doch irgendwie überrascht werden, ne? Also,
das stimmt.
Ja, schauen wir mal. Novembernächte ist jetzt dein zweiter historischer Roman. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, historische Romane zu schreiben?
Ich habe als Jugendliche und ja, vor allen Dingen als Jugendliche schon sehr, sehr gerne Romane gelesen von Francine Rivers, Titus Müller, Elisabeth Büchle. Und ich fand die immer toll und ich habe mir das aber nie zugetraut, dass ich das mal machen könnte, weil ich war jetzt in Geschichte in der Schule, war ich jetzt auch nicht so gut. Aber dann habe ich mir gedacht, ach, das fasziniert mich, ich probiere das jetzt einfach mal. Und habe mich dann hingesetzt und angefangen zu recherchieren, habe da viel dazugelernt, auch wie man recherchiert. Und inzwischen denke ich mir, ah ja, geht doch eigentlich. Ne? Also selbst wenn man sich nicht so gut in Geschichte auskennt, man kann einfach durch Lesen so viel dazulernen, dass man das auch jemand wie ich, der keine Geschichte studiert hat, historische Romane schreiben kann.
Ja, cool. Gibt es für dich sowas wie eine Botschaft von dem Buch? Also das Glaube, Thema Glaube kommt ja immer wieder durch in der Geschichte zwischen den beiden.
Ja,
was wäre denn für dich so die Botschaft deines Buches? Was würdest du sagen?
Also auf der einen Seite lädt es so ein bisschen dazu ein, sich mit seiner eigenen Weltsicht zu beschäftigen. Also so Nathanael beschäftigt sich so mit seinem Atheismus und Ella geht so ein bisschen in die kommunistische Richtung und muss sich dann damit auseinandersetzen, was sie eigentlich geglaubt hat, was richtig und falsch ist und so. Das ist so ein bisschen diese eine Sache. Und die andere Sache ist, glaube ich, auch, dass egal wie die Umstände um dich herum sind, dass der wahre Frieden, den brauchst du wirklich im Herzen und den kann nur Gott dir geben. Ich glaube, das ist eine so der Kernbotschaften.
Hm. Ist ja spannend, dass du diese Botschaft in so eine sehr reale und sehr herausfordernde Zeit auch reinsetzt. Also,
das kann man in jede Zeit reinpacken.
Ja, sicher, aber ich sag mal, wenn man so heile Welt lebt, dann ist es vielleicht nicht so ganz dramatisch, aber wenn man beiden in so einer Zeit lebt, wo man wirklich sich auf eine Seite stellen muss und auch überlegen muss, wie verhalte ich mich jetzt, da wird es halt wirklich herausfordernd, ne?
Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, die sind ja wirklich sehr herausgefordert, sich da auch ein bisschen auch Stellung zu beziehen.
Ja, spannend. Was ist denn dein nächstes Projekt? Hast du schon was auf der Agenda?
Ja, ich schreibe gerade an einer Trilogie und bin schon am zweiten Band. Aber es dauert noch ein bisschen, bis ich da fertig bin.
Auch was aber Historisches?
Aber vielleicht komme ich ja noch mal zu dir. Ja, auch was Historisches.
Ah, gut.
Vielleicht komme ich da noch mal zu dir in den Bücher-Podcast.
Ja, lass uns reden. Ich bin schon sehr gespannt. Silvia, vielen Dank für das Gespräch. Ich werde noch mal intensiver reingucken in dein Buch. Und finde diese Geschichte schon sehr spannend, auch vor dem historischen Hintergrund. Ich danke dir vielmals.
Yes. Ich bin der Meinung, es eignet sich auch sehr gut für Männer.
Danke, danke.
Von dem her, schau gerne rein. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, gerne. Das Buch, das wir heute vorgestellt haben, trägt den Titel Novembernächte. Die Autorin ist Silvia Baron. Erschienen ist es bei uns im Brunnen Verlag, hat 352 Seiten und kostet 20 Euro. Kaufen können Sie das Buch in den Alpha-Buchläden oder beim lokalen Buchhändler Ihres Vertrauens. Bestellen lässt es sich im Netz, zum Beispiel direkt bei uns, brunnen-verlag.de. Schön, dass Sie dabei waren. Auf bald. Ihr Stefan Loss. Das war Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag.